Manchmal sind ja unsere Grüße, die wir einander zurufen, abgegriffen und nichtssagend. Deshalb ist es ein alter Brauch, dass wir zu Beginn des Gottesdienstes uns grüßen mit einem Bibelwort. Das ist nicht bloß ein Spruch, sondern dahinter steht Jesus mit einer Zusage. Und ich will Sie heute grüßen. Jesus hat dem Tod die Macht genommen, auf dass er Erlöste, die so durch Furcht vor dem Tod ihr Leben lang Knechte sein mussten. Wir wollen miteinander den Blick auf den ewigen Herrn richten mit dem Lied Morgenglanz der Ewigkeit 349. Wir singen die Verse 1 bis 5. Wir wollen beten. Du, unser Herr Jesus Christus, wir freuen uns an diesem Morgen, dass du der Sieger bist, auch über die dunklen Todesmächte, auch über alle Ängste, die uns bedrücken und bewegen. Wenn wir an diesem Morgen zu dir kommen, dann bewegen uns oft so ganz alltägliche Dinge. Wir tragen unsere Lasten mit. Wir kommen aus dem Geschäft des Werktags. Wir sind auch so viel schuldig geblieben von dem, was du uns aufgetragen hast. Da möchten wir dich bitten, dass du den Morgenglanz der Ewigkeit bei uns jetzt anbrechen lässt. Dass wir uns freuen können an dir, dass wir hinüberblicken über die Sorgenberge und über das Leid und über manche Traurigkeit und dass wir fröhlich sind in dir. Wir wollen jetzt auch in der Stille dir alles bringen, was uns umtreibt. Wir beten in der Stille. Du, Herr, erquickst meine Seele. Danke dafür. Amen. Und freuen wir uns, dass wir heute den Kinderchor da haben und sie werden uns gleich mit 2 Liedern erfreuen.
Sie bei unserem 2. Lied einladen, mitzusingen. Wir sind heute so eine kleine Gruppe am Freitag, da platzt oft der Saal hier, aber da sind oft die Kinder auch am Sonntag wieder weg. Und deshalb müssen Sie uns heute helfen, dass Sie die Wiederholung des Refrains singen. Dann müssen wir uns nicht teilen beim nächsten Lied. Der Refrain heißt, schau auf Gott, hör sein Wort, lass dich von ihm leiten, Schritt für Schritt. Und dann nochmal, schau auf Gott, hör sein Wort, denn er hat dich so lieb. Wir singen den ersten Refrain vor und Sie versuchen dann die Wiederholung gleich mitzusingen.
Schau auf Gott, hör sein Wort, lass dich von
Ich habe Ihnen immer wieder von Marga und Günter Boos erzählt und wir freuen uns, dass Sie heute unter uns sind. Ein Arzt, früher ein Hörer unserer Gottesdienste, dann der Entschluss, als Elektroingenieur hinauszugehen in das Missionsfeld und vorher sich als Arzt ausbilden zu lassen und dann der Unfall. Und jetzt freuen wir uns, dass ihr beide hier seid. Darf ich dich bitten, Günter, dass du ein Wort sagst, was dich bewegt aus deiner Arbeit in Kamerun?
Ja, also ich bin der Günter Boos und hier sitzt meine Frau Marga. Und ich möchte euch grüßen mit dem Wort aus Jeremia 32. So spricht der Herr, sollte mir etwas unmöglich sein? Und dieses Wort hat uns immer wieder begleitet im Leben hier in Deutschland und in Afrika. Einmal, als ich umsattelte vom Elektroingenieur zum Medizinstudium, ohne Voraussetzungen, Gott hat mich durchgebracht. Dann, als wir ausreisten, hat er Wege geebnet und auf wunderbare Weise. Dann hatte ich einen Autounfall nach dem Medizinstudium. Da war es also aus, Querschnittslähmung. Die Ärzte sagten, da ist nichts mehr zu machen, Rollstuhl. Pflegepersonal, da ist nichts mehr zu machen, Rollstuhl. Aber der Herr spricht wie? Sollte mir etwas unmöglich sein? Und er hat Gebet erhört und jetzt ging es also raus mit Krücken. Und dieses Wort, sollte mir etwas unmöglich sein, haben wir auch in Afrika erfahren. Da kommt eine Frau, Kwakule, Mami Kwakule, sie hat alle Kinder verloren. Ein Kind ist behindert. Und das letzte Kind, das sie geboren hat, das bringt sie jetzt mit schwerer Malaria und mit Herzrhythmusstörungen, Herz-Kreislauf-Stillstand. Wir machen Wiederbelebung und das Herz will sich nicht richtig stabilisieren. Nach dem fünften Mal will die Mutter aufgeben. Sie kann das nicht mehr ertragen, dass sie das Sterben des Kindes schafft sie einfach nicht mehr, sie ist am Ende. Wir sagen, lass es uns nochmal probieren. Ein letztes Mal nochmal probieren, weil wir wissen, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und so, nach dem fünften Mal, stabilisiert sich das Herz und die Mutter ist heute überglücklich über ihr gesundes Kind. Und wenn wir jetzt wieder rausgehen, dann freuen wir uns und sind sehr froh über dieses Wort. Bei Gott ist kein Ding unmöglich.
Wir wollen antworten mit dem Lied, was sind dieses Lebens Güter? 297. Und danken ganz herzlich für dieses Wort. Das geht mit uns. Und das Wort geht mit uns. Immer wenn wir von euch dann reden. Wir singen die Verse 10, 11 und 12. 10, 11 und 12, der 13., den habe ich erfunden. Den gibt's nicht. Sondern 10, 11 und 12.
I'm
Heute wird in unserer Kirche über die Auferweckung des Lazarus gepredigt. Wenn Sie jetzt Ihre Bibeln zur Hand nehmen, Johannes 11, wir müssen dann ein wenig springen und lesen jetzt das Ganze nicht, aber fangen bei Vers 1 an. Es lag aber einer krank, Lazarus, das heißt auf Deutsch Gotthilf, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte, deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Auch bei dir, Günther. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als Jesus nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu seinen Jüngern, lasst uns nun wieder nach Judäa ziehen. Und nun lesen wir von Vers 17, dazwischen wird erzählt, dass Jesus weiß, dass Lazarus gestorben ist, umso rätselhafter, warum Jesus nicht schnell aufbrach und nach Bethanien geht. Aber nun trifft Jesus in Bethanien ein, nach einigen Tagen. Als Jesus kam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa eine halbe Stunde entfernt, und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen, Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Liebe Freunde, gestern beim Zeitunglesen bin ich hängen geblieben bei einem Satz über eine christliche Veranstaltung. Da hieß es, der Redner, der hat sich gar nicht mit den Problemen beschäftigt. Da ging er so drüber weg. Stimmt sicher nicht, was da geschrieben war. Aber trotzdem, da hieß es, er ging über die Probleme hinweg. Und die schlimmsten Probleme sind Krankheit und Tod. Und bin ich froh, dass wir heute nicht drüber hinweggehen, über Krankheit und Tod. Aber es gibt noch sehr viel mehr Probleme. Sie könnten jetzt erzählen, bei vielen von Ihnen, da ist in den letzten Tagen fast alles über dem Kopf zusammengebrochen. Sie haben gedacht, wo ist eigentlich Gott? Sie fühlten sich verlassen und verstoßen. Ich will es jetzt gar nicht aufzählen, was allein in so einem Raum sich an Leid und schrecklichen Erlebnissen zusammendrängt. Sie könnten es gar nicht glauben, hören Sie sich nur um. Aber wenn das alles geschieht, dann möchte ich noch einmal sagen, das ist noch nicht die schlimmste Not, sondern die schlimmste Not ist, wenn Christen Christus nicht mehr kennen, wenn Christen Christus nicht mehr kennen, die Macht Jesu, seine Größe, sein Wirken und was er alles an uns tun will und wie er an uns wirkt. Da stand in diesen Tagen auch ein Satz in irgendeiner Veröffentlichung von einem unserer Kirchenführer, es war sogar noch ein Missionsmann, der hat doch tatsächlich gesagt, Jesus wäre genau das Gleiche, was anderen Menschen der Buddha sei. Es war ein evangelischer Missionsmann. Stellen Sie mal vor. Ja, liebe Freunde, wenn uns Jesus bloß noch so viel ist wie Buddha, ich wollte hier oben nicht mehr stehen. Wissen Sie, dann wären wir alle von der Kirche die schlimmsten Betrüger. Wir würden heute, und nachher kommen noch ein paar junge Leute, die wir in die Notgebiete der Welt senden und sagen, Jesus ist bei euch und er wäre gar nicht da, es wäre bloß eine Religionsfigur. Es wäre eine erdichtete Wahrheit. Wer ist denn Jesus? Wissen wir noch, wer Jesus ist? Da ist eine Kirche pratzelvoll gefüllt mit Menschen und drinnen singt der schöne Chor. Die herrlichen Klänge von Johann Sebastian Bach. Wie freue ich mich, Herr Jesu Christ, dass du der Erst und Letzte bist, der Anfang und das Ende. Und der Beifall braust auf. Und dann stoppen sie ein paar Leute und sagen, wissen Sie, was da gesungen wurde? Dann gilt es schön, die Klänge. Sagen nicht die Klänge, die Worte. Dass Jesus der Erste und der Letzte ist. Da würden viele der begeisterten Konzertbesucher sagen, uns ging's doch nur um die Klänge. Aber uns geht's heute Morgen nicht um die Klänge, sondern uns geht's heute Morgen um die Sache, um die Wahrheit. Uns geht's darum, wer Jesus ist. Wer Jesus ist und was Jesus zu sagen hat gegenüber meiner Krankheit, meiner Not und dem, was mich bewegt. Ich habe etwas gezögert, heute diesen Bibelabschnitt zu nehmen, aber er ist ja überall eigentlich vorgesehen für diesen Sonntag. Und dann bin ich nicht zurückgewichen. Aber ich habe noch immer im Ohr, dass manche sagen, ach, die in der Kirche, die reden immer vom Sterben. Und da sind doch junge Leute da, erzähl doch denen mal was anderes. Aber letzten Sonntag sprachen wir von den Blumen, wir sprachen von den Geschäftssorgen im Alltag. Jesus sprach von den Ängsten, von der Arbeit, von der Liebe, von der Ehe. Jesus hat alle Themen gehabt, aber er hat auch vom Tod gesprochen. Und der Tod ist der Testfall unseres Lebens. Dem müssen wir uns irgendwo einmal mitten im Leben stellen und müssen uns damit beschäftigen, weil um uns her das Sterben umgeht. Was ist denn da eigentlich los? Was geschieht denn da? Aber jetzt hübsch der Reihe nach. Mein erster Punkt. Jesus will nicht nach unserer Pfeife tanzen. Jesus will nicht nach unserer Pfeife tanzen. Ja, wie war denn das in Bethanien? Jesus ist gern in dieses kleine Einfamilienhäuschen gegangen. Es ging sicher sehr eng her, aber mit Maria und Martha verband ihn sehr viel. Vorhin schon bei der Schriftlesung, ich hätte am liebsten unterbrochen und sie draufgestoßen auf diesen Satz, den Jesus lieb hatte. Jesus hat Menschen so lieb. Kennen Sie das in Ihrem Leben, die Freude, Jesus hat mich lieb. Jesus kümmert sich um mich, er interessiert sich für mich. Die anderen gehen an mir vorüber, keiner interessiert sich für mich. Jesus hat mich lieb. Jesus hatte Lazarus, Maria und Martha so lieb und kehrte gern ein. Es ist ein besonders schönes Plätzchen, Bethanien oben, wo die Wüste Juda anfängt, ein bisschen außerhalb von Jerusalem, wenn die Tageshitze vorüber ist, wenn man dann noch unter dem Weinlaub sitzt und redet. Und dann war die Krankheit eingekehrt. Die Krankheit kommt plötzlich ungefragt und dann so hart. Und dann geht das plötzlich so schnell. Was sind die lieben Schwestern gerannt? Zum Arzt, zum Spezialisten, zur Apotheke, machten Umschläge und Wickel. Aber wir sind ja oft auch so hilflos. Vielleicht ist es heute bei uns üblich, dass man die Kranken einfach auf die Intensivstation wegnimmt und die Angehörigen dürfen nicht mehr dazu. Aber es gibt sehr viel Hilflosigkeit angesichts der Krankheit. Und dann das Elend. Der Lazarus kämpft um sein Leben, so sagen wir doch. Wie schnell kann das sein? Bei uns, die wir heute noch so stark und so kräftig sind und so lebenslustig und fröhlich. Und plötzlich Hält man es noch durch? Zieht man es noch durch mit der Krankheit? Und das ist so schön, wie die Schwester sagt, du, wir wollen es Jesus sagen. Wissen Sie, wenn es Jesus weiß, das ist doch herrlich. Und wenn Jesus kommt, das ist sicher das Allergrößte, noch größer als die allerbeste medizinische Behandlung. Wenn Jesus kommt in unsere Krankenzimmern und Krankenstuben, das, was im Neuen Testament erzählt wird, ist so ganz einfach zu verstehen. Sag es Jesus. Und sie schickt Boten los, die finden Jesus und sagen es Jesus. Und die Schwestern sind voller Ungeduld. Wann wird er denn kommen? Und wann wird er die Hände auflegen? Wann wird er denn auch das Wunder an meinem Bruder tun, der so vielen Kranken geholfen hat, muss doch auch hier helfen, bei seinem allerbesten Freund. Aber das Neue Testament mutet uns eine harte Kost zu. Wir haben ja am Dienstag schon in dem Bibeltraining drüber gesprochen und wollen das hier an dieser Stelle auch noch einmal tun, weil da immer wieder heute unter Christen so Sätze umgehen, dass Gott alle Kranken heilen muss, wenn man nur glaubt. Es hat bei den beiden Schwestern nicht am Glauben gefehlt und beim Lazarus auch nicht am Glauben, auch nicht am Vertrauen zu Jesus. Und Jesus zögert auf uns unvorstellbare Weise. Er geht nicht dorthin. Das war doch ein Schock für die beiden Schwestern. Kann Jesus einen so brüskieren? Ja, er tut das und sie werden das alle auch erleben. Es ist ein Stück Reifeprozess in unserem Glauben. Ich habe diesen Abschnitt überschrieben, Jesus will nicht nach unserer Pfeife tanzen. Bei uns ist das so wichtig, die Gesundheit, Herr, mein Leib, du musst ihn doch wieder reparieren, du musst ihn doch wieder so machen wie vor dem. Und Jesus zögert und es geschieht gar nichts. Wie werden die beiden Schwestern verzweifelt sein? Immer wieder, so macht man es doch, wenn man auf jemand wartet, vorgerannt an die Straßen, der gesichert ist er da vorne schon, vielleicht hat ihn noch jemand aufgehalten, ich muss ihn schnell holen. Und er kommt nicht. Er kommt nicht. Und das Wunder, auf das man so sehnlich wartet, geschieht nicht. Das gehört zum Christenleben und wenn das Evangelium es uns nicht verschweigt, wollen wir es hier im Gottesdienst auch nicht verschweigen. Das ist eine Erfahrung, die Sie machen können. Jesus tut unermesslich viel Wunder in Ihrem Leben. Lassen Sie mich das auch sagen. Unermesslich viel Wunder. Wenn Sie nur mal die Augen aufreißen, wenn Sie anfangen zu beten, wir haben das in der letzten Woche mit unseren Konfirmanden einmal ausprobiert. Und dann fingen sie schon an zu erzählen, wie sie ganz große Wunder erlebt haben und was ihre Eltern erlebt haben. In großer Krankheitsnot. Meine Mutter hat gebetet und dann plötzlich war alles vorbei. Wir konnten das gar nicht verstehen. Aber Jesus kann auch zögern. Und Jesus kann es auf die Spitze treiben. Ein junger Mann, der bittet, Herr, lass mich dieses Examen bestehen. Und er betet und schreit und liegt auf den Knien und trotz aller fleißigen Arbeit fällt er durch. Und das gibt's. Und das lässt Jesus zu bei seinen Leuten. Er treibt es auf die Spitze und dann sagt er noch zu seinen Jüngern, die das alles nicht verstehen und sagen, Jesus, was machst denn du jetzt? Du musst doch jetzt schnell dahin. Er sagt noch, wie wenn das Honung wäre, diese Krankheit ist zur Verherrlichung Gottes. Diese Krankheit ist zur Verherrlichung Gottes. Ja, wie? Dann lässt Gott Krankheiten zu und will sich daran verherrlichen. Dann lässt Gott schwere Schicksalsschläge zu. Dann lässt Gott Leiden zu, damit er sich daran verherrlicht. Wie geht denn das zu? Wie kann denn das geschehen? Wir sind beim zweiten Punkt. Es geht allein um Jesus. Ich habe Ihnen ganz am Anfang gesagt, das ist das Allerwichtigste, dass Sie Jesus kennen und wissen, wie Jesus handelt. Als er dann, ich glaube, es ist 5 oder 6 Tage später, endlich nach Bethanien kommt, das ist eine lange Zeit, da sind schon längst die Trauerfeierlichkeiten abgeschlossen. Der Grabstein ist vor das Grab geschoben und die Schwestern sind schon wieder zu Hause. Aber Jesus geht hinaus auf den Friedhof. Und Jesus geht nicht zuerst in dieses ihm so liebe Heim von Bethanien. Obwohl da doch alle menschlichen Brücken und Beziehungen waren, Jesus geht auf den Friedhof. Für uns ist ja der Friedhof ein fremdes Feld. Dort sind die Grabsteine, erinnern uns, wie all die Großen gefallen sind, wie sie dort liegen, wie das vergeht. Und das sind die Rätsel unseres Lebens. Warum, warum? Jesus geht dorthin und setzt sich mit dem auseinander. Und es ist für unsere Generation eines der großen Peinlichkeiten, dass wir auf das Sterben so wenig zu sagen wissen und so wenig damit auseinandersetzen können, dass wir oft auch vor den Sterbebetten fliehen, dass man heute so ein Tabu drüber breitet. Alle anderen Dinge, die hat man ja längst ins grelle Licht der Öffentlichkeit gezogen. Aber die Schmerzen des Sterbens und die Trostlosigkeit des Vergehens, die ist für uns verborgen. Jesus setzt sich damit auseinander. Und die Schwestern des Lazarus treffen dort draußen am Grab Jesus. Und es wird auf eine merkwürdige Spitze getrieben. Der Stein wird weggewälzt. Und die das tun, sagen, das kann man nicht. Herr, er stinkt schon. In einer nüchternen Art, in einem Realismus ohnegleichen, wird gesagt, was der Tod ist, der unser Leben nicht bloß zum Verlöschen bringt, sondern der alles aufhören lässt, was Leben ist. Und sagt die Schwestern einmal, ach Jesus, wenn du doch da gewesen wärst, so haben wir doch auch oft gesprochen, Herr, warum hast du denn die Mutter sterben lassen, warum hast du denn meinen Mann sterben lassen, warum hast du denn mein Kind weggenommen? Wärst du da gewesen? Und Jesus sagt, nein, ich bin die Auferstehung und das Leben. Die Martha war eine große Frau, sie hat gut aufgepasst bei der Predigt in der Synagoge und sie hat gesagt, ich weiß, es gibt eine Hoffnung auf den jüngsten Tag. Neulich in der Predigt wurde das auch wieder so eindrücklich erwähnt und ich bin da stehen geblieben. Es wird am jüngsten Tag einmal eine Auferweckung geben. Ihr sagt, nein, das meine ich nicht. Ich bin die Auferstehung. Wo ich bin, da ist der Tod aufgehoben. Ich muss Ihnen das mal erklären. Ich muss das in einer ganz klaren Weise Ihnen sagen, weil bei uns alle abenteuerlichen Vorstellungen über das Sterben durch unseren Kopf spuken. Da gibt's ja seit alters her die Meinung, wenn wir sterben, dann sei das wie beim Schmetterling. Der kriecht aus seiner Larve. Das ist heidnische Vorstellung. Gucken Sie mal beim Sterben genau zu, da sehen Sie nichts vom Schmetterling. Und dann gibt's die andere altgriechische Vorstellung, dass man sagt, mit dem Sterben, da treten wir in das Land der Freiheit nach Elysium. Ach, das schönes Paradies. Jetzt hat's die Mutter besser. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nach dem, was die Bibel sagt, nicht? Ohne den Herrn sterben ist schwer und ohne Hoffnung. Was ist denn das Sterben überhaupt? Zum Leben gehört doch die Liebe, dass man einander Liebe gibt. Aber wo kann man sich im Sterben Liebe geben? Ein Mensch ist darauf angelegt, dass er mit anderen redet und das alles hört auf und alles, was ich bin, fühle und ertaste, bricht dahin. Und uns sagt das Jesus auf eine ungeheure Weise, ich bin das Leben. Und auf einmal geht es jetzt um die Martha. Verstehen Sie das? Es geht gar nicht bloß um unsere Todesstunde. Jesus möchte heute, dass wir an diesem 15. September über die Todesschwelle treten und sagen, ich habe immer gemeint, das wäre Leben, wenn ich möglichst viel von den Gütern dieser Welt erlange, wenn ich eine Karriereleiter erklimme, wenn ich eine Prüfung bewältige, wenn dies und jenes Problem gelöst ist. Nein, Jesus sagt, Menschen, die mich aufnehmen, die sind in diesem Augenblick neu geboren, die sind auferstanden, die sind über die Todesgrenze hinweggegangen. Die suchen nicht mehr das Leben, sondern die können dieses irdische Leben verströmen, hinschenken im diakonischen Dienst. Die suchen nicht mehr das ihre, sondern sie gehen hin und der Tod wird für sie einmal gar keine Schwelle mehr sein. Sie fallen in die offenen Arme Jesu im ewigen Leben. Luther hat mit 36 Jahren eine Schrift geschrieben, wie man sich zum Sterben bereitet. Und dann sagt er, heute ist der Weg durch die enge Pforte offen. Du musst heute durch Sterben hindurch. Und jetzt wissen Sie, warum uns Jesus manchmal das nicht wegnimmt, die Krankheit und das Leid und auch die verkrachten Prüfungen und das, was wir uns erhofft und erbittet haben, weil es ihm nicht darum geht, unser Leben so wiederherzustellen, wie wir es uns erträumt haben, sondern er möchte, dass wir sein Leben empfangen. Jetzt möchte ich wieder daran erinnern, wie viele unserer Kranken das mithören. Heute dieses Band. Eine Frau, die nächste Woche ihren 87. Geburtstag feiert, erblindet und unheilbar krank, pflegebedürftig. Und die lernt, das Leben ist nicht, dass man wie ein junger Mensch durch die Welt rast. Und das Leben ist nicht, was man arbeitet und wie viel man verdient, sondern dass man Jesus gehört, ihm dient, ihn fasst, ihn ergreift. Und dann darf diese Frau auch als Dauerpflegebedürftige anderen zum Segen sein. Und sie noch viel mehr, wenn sie das Leben ergriffen haben, wie unser Günter Boos. Dann kann sein, man hinkt am Stock und kann das Leben weitergeben. Man kann von Jesus reden und er ist da, auch in der Dunkelheit der Welt. Und dann erleben wir, wie junge Menschen sagen, ich gebe hier meinen Beruf auf und ich gehe in die Notgebiete der Welt, da ist eine diakonische Aufgabe, die mich reizt. Und dort möchte ich mein Leben hergeben, um anderen Notleidenden zu dienen. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Das ist ein merkwürdiger Satz. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist gar nicht ein Text, der bloß vom Sterben spricht, sondern der uns heute nötigt, das Leben ganz zu ergreifen. Ich möchte Sie einfach einmal bitten, dass Sie als junge Menschen oder in der Blüte Ihres Lebens jetzt einfach das begreifen, das sagt Jesus, ich bin das Leben. Wenn du neugeboren sein willst, dann greif es doch. Und zum Zeichen, dass der Tod gar nicht die Macht hat, die wir ihm zubilligen, bei denen, die in Jesus sind, ruft er in dieses Grab hinein, Lazarus, komm heraus. Welch ein Wort. In den Worten Jesu steckt so viel drin. Einst haben die Feinde Jesu, die ihn verhaften sollten, zu den Pharisäern nachher berichtet, es hat noch nie ein Mensch so geredet wie der. Das war die Vollmacht. Jesus kann gebieten. Es ist gar nicht so wenig, wenn wir den Kranken in ihr Leid hinein das Wort Jesu sagen. Da ist Kraft drin. Aber es steht die Realität dahinter, dass Jesus all sein Wort erfüllt. Das ist ganz anders als bei Buddha. Das ist ganz anders als bei den Menschenworten, die wir machen. Noch ein letztes. Glaubst du das? Glaubst du das? Er fragt Jesus die Martha. Und die Frau ist ja lieb. Sie will ja Jesus nicht wehtun. Aber ihre Augen hängen an den Zeichen dieser Welt. Und wir sind auch solche realistischen Menschen. Wir wissen doch, wie das ist mit dem irdischen Leben und mit dem Friedhof und mit dem Sterben. Und dann sagt sie, ja. Ich weiß, dass du der Sohn Gottes bist. Ich weiß, dass du der Sohn Gottes bist. Und wo du bist, da ist Leben. Auch wenn es ins Sterben geht. Und für die, die bei dir geborgen und von dir erlöst sind, für die bricht kein Sterben an. Die gehen vom Leben hier hinüber ins neue Leben. Das ist wahr. Wunderbar. Aber man muss es hier ergreifen, mit beiden Händen. Er ist die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das? Und das gilt dann auch, wenn es ganz dunkel und ganz finster wird. Es war eins der Trautext dieser 87-jährigen Frau, die da so gelähmt, da oben im Schwarzwald liegt. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, du bist bei mir. Und man kann es dann erst verstehen, wenn es ganz dunkel wird. Dass er mehr ist als alles, was uns die Welt geben kann. Wie wunderbar. Vielleicht denken Sie, der Lazarus war doch ein toller Mann. Der hat das erlebt, wie Jesus ihn aus dem Grab rausgerufen hat. So ein Zeichen bräuchten wir heute. Wenn so ein Spektakel wäre auf dem Waldfriedhof, im Pragfriedhof und die Reporter wären da und die Fernsehleute. Ob sie glauben würden, weiß ich nicht. Sie würden sicher sehr viel über Scheintod schreiben. Ich muss Ihnen mal sagen, ich habe eigentlich Mitleid mit dem Lazarus, weil er zweimal sterben musste.
Er ist ja nachher nochmal gestorben. Und darum finde ich, wir haben es alle viel besser. Wir müssen nur einmal sterben. Unser Sterben wird uns leicht gemacht, wenn wir an Jesus glauben. Und all die Zusagen haben, er wird den Tod nicht schmecken. Aber jetzt ist wichtig, dass wir auch die Dunkelheiten und die Krankheiten und die Leiden und all das, was uns an Schwerem bedrängt, einfach in die Hände Jesu legen und sagen, wenn nur du mich hältst, wenn nur du mich umgibst, wenn ich nur dich halten darf, ich will das Leben bei dir haben und danke dir, dass du mir heute schon hindurchhilfst durch diese eng begrenzte Welt, die ich sehe und dass ich heute schon teilhaben darf an deiner himmlischen Welt. Weil du, wo du bist, da ist der Himmel. Amen. Und nun singen wir ein Osterlied. Ich denke, das passt. 86, die Verse 3 bis 6. 86. Wir wollen beten. Herr, wir sind alle aus Furcht vor dem Tod Knechte. Das prägt unser Tun, unser Reden und auch so manche Krankheitsängste. Und da sind wir so froh, dass du alle Angst vor dem Sterben nimmst, weil du dem Tod die Macht genommen hast. Aber jetzt wollen wir auch heute wirklich das Leben mit dir ergreifen. Und wir wollen nicht hängen bleiben an irgendwelchen Wunschbildern vom Glück
und vom Besitz und von den weggenommenen Lebensschwierigkeiten, sondern du kannst das gerade in der Schwäche und selbst noch in der Trauer, selbst noch auf dem Friedhof, das Leben in den Mittelpunkt zu rücken, dass der Tod gar nicht mehr das Thema für uns ist, sondern dass wir nur noch das unbegrenzte Leben sehen, dass du denen gibst, die an dich glauben. Herr, verzeihe unseren Unglauben, unseren Kleinglauben. Und wir wollen jetzt auch eintreten für alle, die durchs Leiden gehen, weil sie krank sind. Wir bitten auch für so viele Lieben, die über die Kassetten mit uns verbunden sind. Sei jetzt bei ihnen, dass sie es erfahren, auch in der Finsternis des dunklen Tales bist du da und segnest und gibst Leben die Fülle. Auch wenn der Lebenshorizont ganz beschränkt ist auf das Krankenzimmer, dann auf einmal gibst du Leben und Freude in unbegrenzter Fülle. Herr, gib uns Augen, die das begreifen, Ohren, die das hören können und ein Herz, das dies im Glauben fassen mag. Wir wollen dich heute auch wieder anrufen über den Nöten dieser Welt, über all dem Unfrieden, auch über dem Krieg, nicht nur dort in Jugoslawien, sondern auch in all den anderen Gebieten, im Nahen Osten, in Afrika, Asien und Südamerika. Erbarm du dich der Menschen, die dort leiden, aber gib du, dass sie dich erkennen und an dich glauben. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun darf ich bitten, dass die Leute von christlichen Fachkräften international vortreten und sich vorstellen vom Kurs, der gerade in Eidlingen stattfindet. Kommt vor.
Wir haben in unserem Gottesdienst mit Recht gehört, dass es darauf ankommt, im Alltag die Wunder Gottes zu sehen. Ich glaube, sogar ein großer Trainer, der eine Mannschaft zusammenstellen muss, nehmen wir an für eine Weltfußballmannschaft, der würde von einem Wunder sprechen, wenn er die ideale Mannschaft gefunden hat. Der Jesus Christus betete, er seine Mannschaft zusammenstellte und dann rief er die, die sein Vater ihm gab. Wir beten darum, dass Gott die richtigen Menschen in die Mission schickt und die er nicht will, zurückhält. Wir haben mit unserer Mannschaft trainieren dürfen. Und es gibt kein besseres Feld als die Eidlinger Schwestern, wo wir uns zurückziehen durften. Und von 19 Leuten, die in 12 verschiedene Aufgaben, 10 verschiedene Länder gehen, sind zwar nicht jetzt alle hier, einige sind schon wieder weggegangen, aber dort durften wir unbehelligt von Reportern und sonstigen Ablenkungen uns ins Interview mit dem Herrn stellen. Und Gott hat geredet und dafür sind wir sehr dankbar, Gott hat uns gestärkt. Und wir sind jetzt voller Freude, euch die Mannschaft vorzustellen, die Gott gebrauchen möchte, die sich hat rufen lassen in den Dienst des Herrn.
Ja, wir sind die Springmänner. Ja, es ist zwar eine Frau dabei in unserer Mannschaft, aber wir haben noch 2 Söhne, die sind aber nicht da. Und ich bin von Beruf Schreiner, heiße Dieter, das ist meine Frau Karin. Und wir gehen nach Brasilien, dort ist eine Drogenarbeit der Marburger Mission und dort werden wir mitarbeiten.
Ja, neben mir müsste eigentlich noch meine Frau stehen, Gabriele heißt die, ich heiße Ingolf Grünter und wir beide sind Landwirte, haben auch Landwirtschaft studiert und so Gott will, schickt er uns nach Namibia und dort sollen wir praktisch Pioniere sein und gucken, ob man da Landwirtschaft mit einer kleinen Bibelschule verbunden betreiben kann.
Ihr müsst lauter reden, hinten hört man kaum was.
Nicht jeder hat so eine laute Stimme. Mein Name ist Richard Mang. Meine Frau und meine Kinder sind auch hier, die sind irgendwo nebenan. Wir wollen, so Gott will, im nächsten Frühjahr nach Kenia fahren und dort mithelfen, eine Basisgesundheitsarbeit aufzubauen. Basisgesundheitsarbeit ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, weil Gesundheit, Krankheit, haben wir gehört, sind ja auch immer Dinge, die einem eine gewisse geistliche Erfahrungsmöglichkeit geben. Und deshalb wünschen wir uns, dass wir dort nicht nur Gesundheitsvorsorge für den Leib machen, sondern auch Gesundheitsvorsorge für unsere Seele machen. Das heißt zu Deutsch, dass wir Menschen mit Jesus bekannt machen wollen.
Ich bin Andrea Räuber. Ich gehe im Januar in Niger nach Galmi. Das ist ein kleines Krankenhaus, eins von nur 5 Krankenhäusern in dem ganzen Land für über ca. 8 Millionen Einwohner. Ein Land mit sehr großer Armut und Not. Und mein Wunsch ist auch, neben der Arbeit, ich bin Hebamme, also im geburtshilflichen Bereich, auch wirklich zu den Leuten vorzudringen, die stark im Islam leben, 90% ist in dem Land, und stark auch in Tradition, Animismus auch verstrickt sind, einfach da für Geist, Seele und Leib auch Befreiung zu bringen.
Ein kleines Krankenhaus mit, glaube ich, 800 Patienten pro Tag. Ja, sowas, so kleine. Ja.
Ich bin Margarete Roth, rot so wie die Haarfarbe. Und heute in 2 Wochen soll ich ausreisen. Es ist geplant, dass ich nach Angola reise. Ich habe dort mit einer humanitären Organisation schon mal gearbeitet und freue mich jetzt, dass ich mit einer christlichen Organisation, mit CFI, dorthin zurückgehen kann und im Bereich der Ernährung dort mitarbeite.
Ja, ich heiße Henriette Esch und wie ihr meinem Namen hört, ich bin keine Deutsche, ich komme aus Luxemburg. Und ich werde nächstes Jahr als Krankenschwester nach Burkina Faso gehen, im Februar, und werde dort mitarbeiten im Dorfgesundheitsprojekt.
Ich bin die Ursula Reis und ich werde nächstes Jahr, wahrscheinlich so im Februar, März, nach Kenia ausreisen, in den Norden, in den Nomadengebiet, und werde dort mit einem Arzt zusammen und einheimischen Helfern auch ein Dorfgesundheitsprojekt unterstützen und halt eben auch in der Gemeindearbeit dort mitarbeiten.
Wir sind die Familie Rappen. Das ist meine Frau Bea, ich heiße Dieter, ich bin vom Beruf Maschinenschlosser, und wir werden, so der Herr will, im nächsten Jahr nach Kenia ausreisen und mit dem Dr. Hartmut Schark zusammenarbeiten in der bestehenden Arbeit unter den Maasais. Ja, wir haben noch 2 Kinder, die sind beide verheiratet, deshalb sind wir frei für den vollzeitlichen Dienst. Und ich möchte uns aber noch ein Wort Gottes weitersagen, und zwar aus Nehemia. Bibelleser kennen diese Geschichte, wie Nehemia wieder diese Mauer aufbauen muss von Jerusalem, und da kommen Feinde und die wollen das verhindern. Und da haben sie einen Ausweg gefunden. Ich lese das mal, Nehemia 4, Vers 11. Die da bauten an der Mauer und die da Last trugen von denen, die ihnen aufluden, mit einer Hand taten sie die Arbeit und mit der anderen hielten sie die Waffe. Und ein jeglicher, der da baute, hatte sein Schwert an seine Lenden gegürtet und baute also. Und das möchten wir auch versuchen zu tun. Der Epheserbrief sagt, dass unsere Waffe das Wort Gottes ist. So möchten wir versuchen, dort praktisch zu arbeiten, aber auch das Wort Gottes weiterzugeben, damit Menschen unter dem Messias Jesus Christus als ihren Erlöser finden.
So, at last, aber ich hoffe nicht zu least. Mein Name ist Ulrich Michel und meine 4 Frauen habe ich jetzt nicht dabei. Das heißt, meine Frau und 3 Töchter. Und wir, so der Herr will, werden nächstes Jahr nach Zaire ausreisen. Zunächst steht jetzt noch ein Sprachstudium für ein halbes Jahr in Frankreich auf dem Programm. Und ich bin von Beruf Architekt und ich werde da beim Bau von Krankenstationen mithelfen dürfen. Und ich hoffe, dass ich nicht nur eben bei dem Bau von Krankenstationen mithelfe, sondern dass ich auch beim Bau des, beim Tempel des Herrn mitarbeiten darf.
Das ist doch schön, wenn Sie das auf Ihrem Herzen mittragen. Sie sollen im Gebet die alle mittragen. Und wenn dann die Namen erscheinen in unserem Blatt, das hinten immer aufliegt, christliche Fachkräfte international, Sie einfach wissen, das ist das Wichtigste, was man heute tun kann, durch Menschen. Ich wollte an jeder Stelle einfach verweilen, wenn ich denke, in Angola ist der Frieden jetzt vor ein paar Tagen wieder in Gefahr. Frau Roth weiß nicht, was sie dort unten antrifft. Das Geld ist entwertet, auf dem Schwarzmarkt kriegt man 500 Mal mehr als beim regulären Kurs. Wie will man da überhaupt arbeiten können? Der Herr geht mit. Und das ist so schön, dass wir das miterleben dürfen in unseren Tagen, dass so eine Mannschaft sich rufen lässt. Ich freue mich, dass wir an diesem Werk mitbeteiligt sind. Wir wollen heute auch unsere Gaben geben für diesen Dienst dieser Leute, für die Ausreisen, das, was dort geschieht. Ganz herzlichen Dank. Noch ein paar Abkündigungen. Das schöne Lied 89, das singen Sie daheim, dann haben Sie zum heute noch eine Freude. Das reicht jetzt nimmer. Das Konferenzbuch von der Hofacker Konferenz ist erschienen zum Preis von 7 Mark am Ausgang am Büchertisch. Der Notizenzettel liegt neu da, der rote geht jetzt bis zum Advent. Toll, soweit ist schon mit dem Herbst. Und dann werden am nächsten Samstag um 14 Uhr hier getraut Damaris Gann und Ralf Wittenberger. Und getauft wird heute in einem Taufgottesdienst um 11.40 Uhr Claudia Gut. Aber der Herr will sie segnen. Und dafür haben wir noch Zeit, dass der Herr seine Hand auf uns legt. Und das ist das Wichtigste. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.